Ja, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres dreieinigen Gottes. Wir sind in unserer Serie durch die Bergpredigt Jesu, Matthäus 6, 19 angekommen. Ja, noch schöner wäre natürlich, wenn Jesus hier selbst die Predigt jetzt halten würde. So Gott will, werden wir in rund einer Woche auf dem zumindest genannten Berg der Seligpreisungen selbst auch stehen, und darauf freuen wir uns. Ich hoffe, dass ich jetzt würdig Jesus hier repräsentieren kann, sein Wort auch richtig weitergeben kann. Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Soweit der Bibeltext, das Wort Gottes. Lasst uns beten. So danke ich dir, Herr Jesus, für dieses Wort. Und ich bitte dich, dass lass es tief in unsere Herzen eindringen, dass es unser Leben erfüllt und prägt. Durch deinen Geist. Amen. Das Thema: unser Leben und Besitz ganz Gott anvertrauen. Ich kann auch sagen 100%, nicht 110, aber 100. Dazu die Gliederung: erstens Schätze im Himmel sammeln, zweitens das Licht des Herzens hell werden lassen und drittens nicht im Besitz, sondern Gott dienen. Es geht hier um den Umgang mit dem irdischen Besitz. Der irdische Besitz war für viele schon ein großer Segen, aber er war auch schon für viele ein großer Fluch. Und wenn nun Jesus hier ganz klar macht, dass man entweder dem irdischen Besitz dient oder Gott, nicht halb-halb, dann scheint das eine Bedrohung zu sein. Manche nehmen das wahrscheinlich auch so wahr. Jesus will mir etwas Wichtiges nehmen. Nein, er will uns gar nichts Wichtiges nehmen, sondern er will uns befreien von einer falschen Sklaverei. Darum geht's. Jesus befreit uns. Er führt uns in die echte Freiheit. Nun, das heißt nicht, dass wir nicht eine Verantwortung für unseren Besitz haben. Jesus nimmt uns nicht jede Verantwortung, sodass ich mich einfach hinsetzen kann und sage, okay, er sorgt für mich, also habe ich keine Verantwortung. Vielmehr befähigt er mich mit dem, was er mir anvertraut hat, verantwortungsvoll und im Segen umzugehen. Erstens, Schätze im Himmel sammeln. Ich beziehe mich auf die Verse 19 bis 21, Matthäus 6. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß es zerstören oder verschwinden lassen und Diebe durchgraben, sondern sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo das nicht der Fall ist. Gemeint ist an dieser Stelle nicht, dass ich mich möglichst bequem ein Leben, das Leben, also mich, mir möglichst das Leben bequem mache, indem ich mich hinsetze, sage, okay, jetzt brauche ich halt wieder ein bisschen Essen, gehe ich also ein bisschen arbeiten. Ja, Gott wird ja für morgen sorgen. In den Sprüchen lesen wir im Alten Testament, geh hin, du Fauler, zur Ameise und lerne von ihr. Sie sorgt vor. Also können wir von der Ameise lernen. Und Paulus schreibt im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Natürlich gibt es die Fälle, wo wir nicht arbeiten können, das ist was anderes. Aber Gott hat uns die Fähigkeit geschenkt, um zu arbeiten. Das ist nicht das Problem. Paulus selbst ist hier ein Beispiel. Als Missionar hat er viel mit den eigenen Händen gearbeitet in seinem Beruf, in seinem weltlichen Beruf. Er sagt, um für sich selbst zu sorgen und anderen zu helfen, die in Not sind. Als Missionar, der das Evangelium verkündigte. Ich habe in meinem Theologiestudium erlebt, wie eine 90-jährige Frau aus Zürich, die mich gar nicht vorher kannte, Zeitungen verteilt hat, um Geld zu verdienen, damit sie mich unterstützen konnte im Studium. Das hat mich sehr beeindruckt. Und da wollte ich doktorieren, dann hat sie mir gesagt, ja, die Frau Kühling, das war die Frau vom Gründerrektor, hat mir gesagt, dass Sie promovieren wollen. Machen Sie das. Und ich werde Sie weiter unterstützen. Das war ein großer Segen für mich. Das Problem ist also nicht die Arbeit, auch nicht der Reichtum. Das sehen wir in der Bibel, es gibt sehr reiche Männer. Abraham war reich, Hiob war reich. Aber wir haben es einleitend aus dem Buch Prediger gehört, das Streben nach Reichtum, das ist ein Problem nach der Bibel und nach der Realität des Lebens. So schreibt es Paulus im 1. Timotheus, wir haben das in der Bibelstunde durchgearbeitet, im kommenden Mittwoch geht es weiter darum, 1. Timotheus 6, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und vielerlei unvernünftige und schändliche Begierden. Und weiter, die Wurzel aber von allem Bösen ist die Geldliebe. Und manche sind deswegen vom Glauben abgeirrt. Sie haben ihre Hoffnung auf den Reichtum gesetzt. Das ist also das Problem. Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Nun, was ist das Herz? Das Wort Herz steht in der Bibel für die Mitte. Das heißt zum Beispiel im Herzen des Meeres. Also tief drin. Das ist das Herz. Das Herz eines Menschen ist der Sitz des Menschen, der Sitz unseres Denkens, unseres Fühlens, unseres Wollens und unseres Handelns. Wir können sagen, was wir sind, was unser Herz ist, das sind wir. Wie unser Herz ist, so sind wir. Und die Frage ist, was erfüllt unser Herz? Das können sehr alltägliche Dinge sein. Die Arbeit, die Bestätigung in der Arbeit, der Erfolg, das Essen oder Trinken, die Musik, der Hund, die Katze, das Haus, das Auto, das Handy, der Partner, der Ehepartner oder die Ehepartnerin. All das kann es sein. Wir hatten einen Theologieprofessor, einen Seelsorgeprofessor, der auch in der Praxis, in der therapeutischen Praxis noch gearbeitet hat. Er war auch Arzt. Und erzählt, wenn Frauen dann in die Praxis kamen und erzählten, ja, dass ihr Mann sie verlassen habe, sagt, dabei war er doch mein Alles. Dann war seine Antwort, genau das ist der Fehler. Genau das ist der Fehler. Ein Mensch kann dir nicht alles sein, egal wenn es der Ehepartner ist. Nur Gott kann das. Nur Gott kann unser Herz wirklich erfüllen. Auch die Ehefrau kann das nicht, auch nicht der Ehemann. In Prediger, wir haben einleitend Prediger gehört, nochmals Prediger 3, Vers 11, lesen wir, dass Gott dem Menschen Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Ewigkeit. Der Mensch ist also kein besser denkendes Tier, sondern der Mensch ist für die Ewigkeit bestimmt, als ein Gegenüber von Gott. Und das heißt auch mit anderen Worten, nur Gott, der ewige Gott, kann unser Herz erfüllen, kann unser Herz befriedigen, kann uns die innere Erfüllung und die innere Befriedigung geben. Manche versuchen das auf dem Weg des Geldes, des Reichtums. Manche versuchen das auf dem Weg der Sexualität, der Pornografie. Aber früher oder später merkt man, das alles kann nicht befriedigen. Es führt nur zur Sucht. Man sucht und sucht und sucht und findet nicht. Das ist Sucht. Im Neuen Testament sagt uns Jesus im Johannes 10, dass er der gute Hirte ist, dass er gekommen ist, damit seine Schafe, also die ihm folgen, das Leben und den Überfluss haben. Nicht nur so halbvoll, wie wir schon im Psalm 23 lesen. Du schenkst mir so voll ein, dass das Glas überfließt. Jesus sagt, damit ihr das Leben habt und den Überfluss. Er will uns den Überfluss schenken. Das setzt voraus, dass wir Jesus, der sein Leben am Kreuz hingegeben hat als guter Hirte, an meiner Stelle, dass ich ihn mein Herz aufnehme und durch Jesus Vergebung aller meiner Sündenschuld vor Gott erlange. Dass ich nicht nur Vergebung erlange, sondern dass Jesus mein Herr wird. Dass mein ganzes Leben ihm anvertraut wird. In Bezug auf die Kollekte für die heiligen Gläubigen in Jerusalem schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 8: Ihr habt euch zuerst dem Herrn gegeben und dann uns. Das ist die Reihenfolge. Das heißt, dann habt ihr uns finanziell unterstützt, nachdem ihr euer Herz dem Herrn Jesus übergeben habt und euer Geld auch. Kann ich sagen, das Herz gehört Jesus, mein Besitz mir. In der jüdischen Mishnah wird so mal diskutiert. Bei den Tieren gehört die Seele Gott und das Fleisch dem Menschen. Die Seele ist das Leben, das gehört Gott und das Fleisch den Menschen. Nein, das geht nicht. Nicht mein Herz gehört Jesus, mein Besitz mir. Das funktioniert so nicht. Wenn Jesus in mein Leben kommt, dann geht es darum, dass alles, was nicht sich ihm unterordnet, rausgeschmissen wird. Er ist der Stärkere. Und dann bestimmt Jesus unser Leben. Und da sagt Jesus, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Denn aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Lukas 6, Vers 45. Aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Also wenn wir mit unserem Mund Segen weitergeben wollen, dann dadurch, dass Jesus unser Herz erfüllt. Wenn das nicht der Fall ist, dann geben wir Fluch weiter. Jakobus 3 nachzulesen. Und wenn Jesus unser Herz erfüllt, dann leben wir nicht in den Genuss der Sünde, Genuss in Anführungszeichen, so lesen wir im Hebräer 11 von Mose. Er hat die Schmach Christi vorgezogen gegenüber den Schätzen Ägyptens. Er war bereit, mit Israel Schmach und Leiden auf sich zu nehmen, statt hier als Prinz sozusagen den Reichtum dieser Welt zu genießen. Das heißt nicht, dass wir nicht das irdische Leben genießen sollen und dürfen. Das heißt nicht, dass wir das Essen nicht genießen dürfen. Das heißt nicht, dass wir falsch asketisch leben sollen. Auch die gibt es im 1. Timotheus 4 zum Beispiel. Paulus schreibt im 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist erlaubt. Aber es soll nichts über mich herrschen. Das ist ein Wortspiel im Griechischen. Mit anderen Worten, ich soll habe Verfügungsrecht über alles, aber nichts soll über mich Verfügungsrecht haben. So etwa wörtlich. Ich habe Verfügungsrecht über alles, aber nichts soll über mich Verfügungsrecht haben. Und das klappt nur, wenn Jesus über mich Verfügungsrecht hat. Sonst werde ich schnell merken, nein, mein Handy hat über mich Verfügungsrecht. Das Handy ist ja nicht das Problem. Satan wohnt nicht im Handy, sondern bei mir, wenn schon. Das heißt, das Problem ist mein Herz. Ich darf das Handy gebrauchen, ich darf Verfügungsrecht haben, aber wenn ich über das Handy Verfügungsrecht habe, dann hat es nicht Verfügungsrecht über mich. Darum sammelt euch Schätze im Himmel, indem wir unser Geld Gott anvertrauen und dadurch Segen bewirken. Zweitens, das Licht des Herzens hell werden lassen. Ich beziehe mich auf Matthäus 6, 22 und 23. Jesus sagt, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wer blind ist, wird das möglicherweise gut verstehen und wir wahrscheinlich alle. Das hebräische Wort für Auge heißt Ayin. Und Ayin heißt primär Quelle. Hat also eine Doppeldeutigkeit und die wird hier von Jesus auch offensichtlich vorausgesetzt. Das heißt, das Auge ist eine Quelle des Lichts. Das Licht wird dadurch aufgenommen in meinen Leib. Und ich sehe euch, ich sage nicht, mein Auge sieht euch hier vor mir sitzen, sondern ich sehe euch. Mein Körper ist also Licht durch die Quelle der Augen kann ich sehen. Im Hiob und Sprüche ist davon die Rede, dass der Geist eines Menschen das Innere des Menschen hell macht. Mein Geist überlegt und zeigt, wie es in mir ist. Und wenn mein Geist hell ist, dann ist es in mir hell. Das heißt, mein Geist ist so, wie mein Herz ist, nach der Bibel. Und darum betet Paulus in Epheser 1, Vers 17 weiter, dass Gott die Augen der Herzen erleuchten möge, der Gläubigen, immer mehr. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Auch in Lukas 11, Vers 36 sagt Jesus, wenn nun dein ganzer Leib hell ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz hell sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtet. Im Psalm 119, Vers 105, ich bin überzeugt, die meisten von euch kennen diese Stelle, da lesen wir, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Aber zuerst erleuchtet dieses Wort unser Herz und durchleuchtet unser Herz. Und wenn es unser Herz durchleuchtet hat, dann ist es eine Leuchte für unseren Fuß, wo wir hingehen sollen. Zuerst durchleuchtet Gott unser Herz. Und in den Sprüchen, wo vom Geist die Rede ist, dort ist von den Kammern des Menschen die Rede. Also unser Herz, kann man sagen, hat verschiedene Kammern. Und Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Auch an der Kammer noch und an der Tür, Kammertür noch. Und an der. Und dann bringt er die Taschenlampe, die allerdings sehr hell ist. Wahrscheinlich viel heller als jede unserer Taschenlampen. Und dann sagt er, na, da ist noch Dreck. Und dort auch noch. Muss geputzt werden, was man so sonst übersieht. Ist das eine Drohung? Nein. Es ist keine Drohung. Es ist ein Angebot. Weil die Sünde uns so leicht umstrickt und uns gefangen hält oder nimmt. Es ist ein Angebot, dass wir durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes immer tiefer durchleuchtet werden. Das böse Auge, von dem Jesus hier spricht, das erscheint auch in der jüdischen Mischna. Es steht dort für die böse Absicht. Das gute Auge steht für die gute Absicht. Denk mal an Matthäus 5, 29. Wenn dein Auge dich verführt, reiß es aus. Geht dort um Ehebruch. Also wir haben dort deutliche Parallelen. Und von Rabbi Jochanan wird gesagt, Ben Zakkai, der Begründer der Torah-Schule nach 70, ein Schüler von Hillel, also 120 Jahre alt soll er geworden sein. Er hatte 4 Schüler und er fragt dann, was ist das Wichtigste, worauf ein Mensch achten muss? Der eine sagt, oder was ist das, wovon er sich abwenden muss? Unter anderem sagt der eine, das böse Auge. Und der andere sagt, das böse Herz. Und Jochanan sagt, das Letzte überzeugt mich am meisten, weil alles andere ist dann eingeschlossen. Also wer sich vom bösen Herzen abwendet, der wendet sich auch vom bösen Auge ab. Und das ist, was Jesus hier auch sagt. Das böse Herz ist wie ein böses Auge. Und wenn mein Herz böse ist, dann sieht mein Auge das Böse und verlangt danach. Also wende dich ab. Lass Jesus dein Herz erfüllen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Zum Dritten, nicht im Besitz, sondern Gott dienen. Matthäus 6, Vers 24. Hier erscheint das Wort Mammon. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Was ist damit gemeint? Das Wort Mammon erscheint hier auch häufig in der hebräischen Mischna, 42 Mal, obwohl die Mischna auf Hebräisch geschrieben ist, das Wort eigentlich Aramäisch. Also es ist übernommen worden aus der aramäischen Sprache in die hebräische. Und bezeichnet den Besitz, wie im Alten Testament Betzer, das hebräische Wort Betzer, damit ist oft der unrechtmäßige Besitz gemeint, auch im Alten Testament schon. Das heißt, Mammon bezeichnet den irdischen Besitz, sehr häufig den unrechtmäßig erworbenen Besitz. Jesus sagt, ihr könnt nicht dem Mammon dienen und Gott, wobei im Griechischen gemeint ist, nicht sklavisch dienen, nicht als Sklave. Ein Sklave, das wird hier vorausgesetzt, besitzt seinen Knecht, also ein Herr, seinen Sklaven, übrigens der Herr heißt auch Rab, Rabbi, Lehrer oder Sklavenbesitzer. Er verfügt 100% über seinen Sklaven. Und dann geht es nicht, dass man zwei Herren hat. Der eine sagt, tu das, der andere sagt, tu das. Was soll man dann tun? In der Mishna gibt es den Fall, dass man zwei Herren hat oder zwei Lehrer, je nachdem, wie man das im Kontext versteht. Und es gibt auch den Fall, dass man halb Sklave und halb Freier ist. Die Frage ist, ja, so eine Person darf eigentlich gar nicht heiraten, weil ein Halbsklave und ein Halbfreier darf keine freie Frau heiraten, aber auch keinen Sklaven, keine Magd. Und darum wird der Herr in diesem Fall gezwungen, ihn freizulassen, damit er heiraten kann. Also gibt es das, aber bei Jesus gibt es das nicht. Nicht Halbsklave des Mammon und Halbsklave Jesu, sondern ganz Eigentum von Jesus, ganz. Im Lukas 16 sagt Jesus, wer im Geringen treu ist, der ist auch in vielem treu, und wer im Geringsten unrecht ist, der ist auch in vielen ungerecht. Es geht auch dort im Kontext um den Mammon, und Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon lieben, das sagte Jesus, und die Pharisäer richten sich auf, weil sie geldliebend waren. Das ist der Kommentar dann anschließend. Sie regten sich auf, weil sie geldliebend waren. Jesus sagt, Gott kennt eure Herzen und er ist derjenige, der euch rechtfertigt. Schon in Lukas 14, Vers 33 hatte Jesus gesagt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das sagt nicht der Jakob da vorne. Also er zitiert das nur. Könnt es nachlesen in eurer Bibel. Lukas 14, Vers 33. Niemand, der nicht allem entsagt, kann mein Jünger sein. Die Aussage ist, glaube ich, klar genug. Ich muss sie nicht weiter auslegen. Weil wir sonst zweigeteilt sind und ergriffen werden vom Mammon. Paulus sagt, die Wurzel von allem Bösen ist die Geldliebe oder das mehr haben wollen. Und es ist Götzendienst. Weil der Mammon dann unser Herz erfüllt, statt Gott. Darum ist es Götzendienst. Wörtlich steht im Griechischen einmal Geldliebe und das andere Mal mehr haben wollen. Wer will nicht mehr haben? Die reich werden wollen, die fallen allerlei Versuchung und bringen viel Unheil über sich selbst. Schon 5. Mose 18, Vers 11 weiter lesen wir, du sollst ungeteilt beim Herrn deines Gottes, beim Herrn deinem Gott sein, dich halten, ungeteilt bei Gott. Und dann lesen wir weiter, dass Gott seinen Propheten wie Mose senden wird, dem sollt ihr gehorchen. Das ist Jesus nach dem Neuen Testament. Paulus schreibt in Römer 6, ab Vers 16, dem man dient, dessen Sklave ist man. Entweder dienen wir der Ungerechtigkeit und sind Sklaven der Ungerechtigkeit, oder wir dienen Jesus und sind dann Sklaven der Gerechtigkeit. Und das ist nicht nur die Rechtfertigung durch den Glauben, das ist die Grundlage, dass Gottes Gerechtigkeit mein Leben kommt durch die Vergebung der Sünden. Aber dann wird der Wille Gottes, der gerechte Wille Gottes, auch Teil meines Lebens und mein Leben prägen. Wer da lebt, der lebt dem Herrn. Wer da stirbt, der stirbt dem Herrn. Römer 14, Abvers 7. Jesus ist der Herr, weil er uns in die Freiheit führen will. Paulus schreibt in Philipper 3, Abvers 18, von Menschen, deren Gott ihr Bauch ist. Und ihre Ehre ist ihre Schande. Sie sinnen auf das Irdische. Ihr Gott ist ihr Bauch. Und sind Feinde des Kreuzes Christi. Christus hat alle Sünde, auch jede Religiosität, jede eigene Frömmigkeit ans Kreuz getragen. In der Mishna steht, mache Gottes Willen zu deinem Willen, so dass Gott deinen Willen zu seinem Willen macht. Okay, soweit kann man das unterstützen. Aber nachher heißt es dann, mache deinen Willen vor seinem Willen nichtig, damit er den Willen anderer vor deinem Willen nichtig mache. Das scheint mir ein bisschen egoistisch zu sein. Also, ich bin so demütig vor Gott und füge mich so seinem Willen, dass Gott meinen Willen gegen den Willen anderer Menschen durchsetzt. Das meint Jesus sicher nicht. Es geht nicht um die egoistische Durchsetzung von meinem Willen. Wenn ich sage, dein Wille geschehe, dann heißt es eben nicht mein Wille, auch mein frommer Wille schlussendlich nicht. Das haben wir, glaube ich, oft vergessen. Wir sind so fromm und demütig, dass Gott ja verpflichtet ist, unseren Willen zu tun. Geht nicht. Gott ist Gott. Jesus ist Jesus, der Herr. Paulus schreibt in Römer 8, ihr seid nicht mehr Schuldner, dem Fleisch nachzuleben, wenn Christus euch freigemacht hat von der Sünde. Seid ihr nicht mehr verpflichtet, zu tun, was die Sünde verlangt. Wenn wir das tun, dann werden wir sterben, sagt Paulus, geistlich sterben. Wenn wir aber durch den Geist die Handlung des Leibes, was die Sünde durch unseren Leib durchführen will, töten, dann werden wir leben. Niemand kann zwei Herren dienen. Wir können nicht dem Mammon und Gott dienen. Als Petrus Jesus fragte, sagt, wir haben alles verlassen. Vater und Mutter, Haus und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Ach, allzu menschliche Frage. Was wird uns dafür? Ihr sagt nicht, sei nicht so egoistisch. Niemand, sagt Jesus, der Vater und Mutter und Haus und verlassen hat, will es nicht hundertfältig hier empfangen und danach das ewige Leben. Das war für mich ein großer Halt, als ich wusste, in Paraguay lebend, ich soll in die Schweiz gehen, um dort Theologie zu studieren. Wie soll man das bezahlen? War eine wichtige Frage. Und ich wusste, Gott hat mich berufen und er wird genau das erfüllen. Und ich muss sagen, er hat das reichlich erfüllt. Ich habe die Familie hundertfältig zurückbekommen, auch durch diese Gemeinde hier. Ich habe nie Mangel erlitten im Studium. Finanziell, ich musste nie hungern. Da hat mir eine gesegnete Ehe geschenkt, Familie. All das hätte ich nicht gehabt, wenn ich nicht gehorsam, oder hätte ich heute nicht, wenn ich nicht gehorsam gewesen wäre. Während ich war 25,5, als ich zum Studium kam. Meine ehemaligen Schulkollegen, die hatten schon Traktoren und haben gearbeitet, Geld verdient, Häuser gebaut. Ich bin nicht neidisch. Dein ist heute geschieden, schon lange und so weiter. Im Hebräerbrief, Kapitel 13 am Schluss noch, ab Vers 5, euer Wandel sei ohne Geldliebe, Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn Gott hat gesagt, ich will dich nicht versäumen noch verlassen, Josua 1, Vers 5. Wird hier darauf bezogen. Gott sagt, ich will dich nicht versäumen noch verlassen. Frage ist also, wem vertrauen wir? Unserem Geld oder Gott? Das ist Befreiung, wenn wir Gott vertrauen. Und dann lesen wir weiter im gleichen Kapitel, Vers 16, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Mitteilen und Wohltun vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Wir müssen dem Geld nicht hinterherlaufen. Wir dürfen Jesus hinterherlaufen. Das heißt Nachfolge, heißt wörtlich hinterherlaufen. Jesu Jünger haben das buchstäblich getan, alles verlassen, hinterhergelaufen. Nicht jeder muss Haus und Vater und Mutter verlassen. Mancher kann mit seinem Besitz viel Segen bewirken. Als SDA Basel sind wir darauf angewiesen, dass Menschen von ihrem Besitz abgeben, damit wir überhaupt diesen Segen der Ausbildung durchführen können. Das ist ein Segen. Und so dürfen wir Gottes Segen dieser Welt weitergeben. Nicht Schätze auf Erden sammeln, sondern im Himmel. Dort kommt die Motte nicht hin und rost auch nicht. Da ist es sicher auf der Himmelsbank. Das Licht des Herzens hell werden lassen, Gottes Licht, Gottes Wort durch den Heiligen Geist in unser Herz tiefer eindringen dürfen lassen, bis in alle Kammern. Nicht nur in alle Kammern, sondern auch unter jedem Bett, unter jedem Stuhl, unter jedem Teppich. Wischen, putzen durch das Blut Jesu, bedeckt es. Dann ist es weg. Dann ist es rein. Epheser 5, Vers 9, eigentlich Vers 14, 12, 14. Was aufgedeckt ist, ist Licht, sagt Paulus. Was bekannt ist, ist Licht, ist gereinigt. Nicht im Besitz, nicht im Mammon, sondern Gott dienen, indem Jesus unser Herr ist. Über alle Kammern unseres Herzens. Und damit über uns ganz. Nicht nur über mich als Person, sondern auch über meinen Besitz, über meine Fähigkeiten, über alles, was ich bin und habe. Das ist Freiheit. Lasst uns beten. So danke ich dir, Herr Jesus, dass dein Wort in unsere Herzen eindringen will. Und uns verändern, uns erleuchten will, uns hell machen, damit wir dein Licht weitergeben können in einer dunklen Welt. Segne und stärke uns darin. Amen.